Also es klingt nach einer großen Hilfe für die Hausfrau der 50er Jahre. Tatsächlich war es natürlich ein, ja, misogyner Scheiß.
Über Geschichte, der History-Podcast mit Caro Ladorna und Tobias Sauer.
Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge schon von Über Geschichte, dem Geschichtspodcast. Mein Name ist Tobias Sauer und mit mir hier im Studio ist wie immer meine Kollegin Carola Dorner. Hallo Carola.
Hallo Tobias.
Und wir sind auch wie immer nicht ganz allein. Wir haben noch einen Special Guest. Carola, wer ist es?
Ich mach mal kurz. Das ist wie immer unser Antidozier-Buzzer, damit wir nicht ins Dozieren geraten. Wir werden es damit immer unterbrechen, wenn es unangenehm dozierend wird.
Aber ich überlege gerade, beim letzten Mal hatten wir den überhaupt eingesetzt?
Ich glaube, wir hatten ihn noch in jeder Folge eingesetzt, oder?
Ich kann mir bei uns auch nicht vorstellen, dass wir ihn nicht einsetzen, aber vielleicht hatten wir doch mal eine Ausnahme. Mal schauen, ob er heute reinkommt, wobei das heutige Thema eigentlich prädestiniert ist dafür, dass man ihn nicht einsetzt. Also ich glaube, heute brauchen wir ihn nicht, wenn ich das richtig einschätze, oder? Weil das heutige Thema ist total cool. Es geht nämlich um, Achtung, der Duft erfüllt schon den ganzen Raum jetzt. Carola.
Ja.
Ich habe hier dir was zum Trinken mitgebracht.
Oh, feier. Hustensaft.
Hustensaft. Es geht.
Es riecht wie Hustensaft.
Es riecht wie Hustensaft. In der heutigen Folge geht es um ein Getränk, nämlich Frauengold. Und wir stoßen nochmal an. Cheers.
Ja, Prost.
Mm.
Es riecht wie.
Also zugegebenermaßen ist das heute hier Jägermeister, der angenehme Gebirgslikör. Und wir haben ja jetzt gerade 10.04 Uhr am Morgen. Und ich finde wirklich, der Tag startet sehr angenehm, wenn man sich erstmal so einen 35-prozentigen Likör reinzwitschert.
35.
Ja. Also Carola, willkommen zur siebten Folge von Über Geschichte, die heute besonders locker, glaube ich,
ganz
aufgenommen
bestimmt
werden wird. Ja, also Frauengold, Carola, erzähl mal, was ist das? Was war Frauengold?
Frauengold war ein Kreislauftonikum. Also ich mochte immer schon dieses Wort Frauengold. Klingt ja erstmal sehr positiv. Es war aber tatsächlich ein Kreislauftonikum, was die Frau der 50er, 60er, 70er Jahre zu sich nehmen sollte, wenn irgendwas nicht klappte, wenn sie schlechte Laune hatte, wenn sie gute Laune hatte, wenn der Braten zu trocken war oder der Ehemann schlecht gelaunt oder der Chef irgendwie doof. Dann trank man klassischerweise dieses Kreislauftonikum. Kreislauftonikum, ja, das hat ja etwas weniger Prozente als das, was du da jetzt gerade zum Riechen mitgebracht hast. Aber es war doch nichts anderes als ein ordentlicher Schnaps. Und tatsächlich war es natürlich, also es klingt nach einer großen Hilfe für die Hausfrau der 50er Jahre. Tatsächlich war es natürlich ein, ja, misogyner Scheiß.
Ja, wow, das ist gleich die stärkste Einleitung, die wir je hatten für ein Thema. Lass uns auf den misogynen Scheiß später nochmal zurückkommen, nochmal kurz. Frauentonikum ist also ein Likörchen.
Es ist im Grunde ein Kräuter, ja, ein Kräuterlikörchen, genau.
Also so wie der Jägermeister, aber mit etwas weniger Prozente, sodass man ihn, also die Idee war, man trinkt vor dem Essen, nach dem Essen und dazwischen auch, wie ein anderer Werbespruch, glaube ich mal, hieß für ein Alkoholikum.
Ich glaube, es gibt unglaublich schöne, es gibt auf jeden Fall unglaublich schöne Werbesprüche zum Frauengold. Also die Werbung zum Frauengold kann ich nur empfehlen, wenn man zwischendurch mal bitter lachen möchte. Dann so dieses Frauengold bringt Wohlbehagen, wohlgemerkt, an allen Tagen. Es ging immer. Es ging wirklich, sollte gegen alles helfen. Es sollte ja vor allem einfach auch den Frust und die schlechte Stimmung aus der Welt schaffen, mit der man, ja gut, heute auch, aber damals unter ganz anderen Umständen noch in den 50er, 60er, 70er Jahren, also in dieser Nachkriegszeit, in der Wirtschaftswunderzeit, als Frau im Haus zu tun hatte. Man hatte nämlich schlicht und ergreifend einen Horizont, der war so groß wie die Küche.
Das heißt, das Ganze kam auf in den 50er Jahren, wurde dieses Frauentonikum, diese Beruhigungsschnaps, wenn man so will, erfunden, richtig?
Ja.
Und er richtete sich an Hausfrauen.
An Hausfrauen? Ja, in den 50er gab es ja auch nicht sehr viele Frauen, die im Beruf waren. Später waren sie im Beruf, wenn ihr Mann es ihnen erlaubte. Also man kann sich, glaube ich, heute auch sehr, sehr schwer vorstellen, wie eingeengt Frauen damals waren. Die durften ohne die Einwilligung ihres Ehemanns keine Verträge schließen, nicht Auto fahren, keinen Führerschein machen, ja, und einen Job anfangen sowieso nicht. Irgendwann durften sie dann sowas werden wie Sekretärin. Und naja, zu Hause machten sie den Braten für den Ehemann, der alles zu regeln hatte. Und im Büro, räumten sie dem Chef hinterher. Das waren, glaube ich, beides sehr, waren beides Aufgabenbereiche, die vielleicht nicht jede Frau rundum befriedigt hat.
Weißt du, wie der schmeckt, das Frauengold, dieser Drink?
Nein, in den 80ern hätte ich das auch noch nicht probieren dürfen, natürlich. Nein, ich nehme...
In den 80ern wurde das Frauengold verboten,
ja, genau.
Das heißt, du hattest keine Chance. Aber trotzdem weiß man, was für Kräuter da dann drin... Also schmeckt der Jägermeister so süßlich, klebrig, eigentlich auch ziemlich eklig, wenn man ehrlich ist.
So würde ich mir das vorstellen. Also kräutrig und ja, warum wurde er verboten? Er wurde verboten, weil irgendwann rauskam, dass er, ja einmal, dass es nichts anderes ist als ein Schnaps. Dann galt er als, also ein oder irgendwelche Zutaten galten als krebserregend und nierenschädigend. Also es hatte schon ordentlich was in sich.
Weißt du, wie der erfunden wurde und wie genau dieser Prozess war? Also du sagst, ja, der wird beworben als Beruhigungsmittel sozusagen, als etwas, das die Schwierigkeiten des Alltags wegglättet, glattzieht und man da so durchrauschen kann, auch wenn die Ärgernisse einem eigentlich über den Kopf wachsen sozusagen. Aber also wie kommt man auf die Idee, sowas überhaupt so zu erfinden?
Oh, ich könnte mir vorstellen, dass es da schon mehrere Faktoren gab. Also ich meine, der Frust der Hausfrau war wahrscheinlich damals schon auch zu spüren. Hatte es ja schon mal gesagt, also wirklich schaut euch diese Werbespots an, die sind wirklich zum Schreien. Also die Frau guckt in den Spiegel, sieht, oh mein Gott, ich bin nicht mehr so hübsch und wunderbar und glücklich wie vor 10 Jahren. Dann schenkt sie sich ein Frauengold ein und sprüht vor Vitalität und Witzigkeit.
Also das ist ein Fernsehwerbespot.
Das ist ein Fernsehwerbespot, ja. Es gibt auch ganz tolle Plakate, Magazinwerbung. Es wurde damals richtig viel Werbeetat eingesetzt. Und wie wurde es erfunden? Ich glaube wirklich, also einmal, um vielleicht der Frau zu helfen, aber andererseits eben auch es war ein Schmiermittel im Knirschen. Es sollte schon auch dieses Knirschen beseitigen und dafür sorgen, dass man eben nicht aufbegehrt. Wer sich zu Hause einen eingießt, begehrt nicht so viel auf.
Ich habe gesehen in einer dieser Werbungen, dass es sozusagen ein Schwesterprodukt, wenn man so will, auch für den Mann gab. Weißt du, ob das zufälligerweise die gleichen Inhaltsstoffe waren und man dann sozusagen das gleiche Produkt dann einfach für zwei verschiedene Zielgruppen aufbereitet hat? Oder war das vielleicht was ganz anderes? Hat das vielleicht mehr Prozente? Oder ist das völlig in Vergessenheit geraten, dieser Männerschnaps?
Nee, ich glaube, das war was anderes. Es kam aus dem gleichen Haus, eine Firma aus Karlsruhe, aber hat lang nicht so eine Karriere hingelegt und hat sich auch nicht so lange gehalten. Ich glaube, das gab es nur ein paar Jahre. Das war so ein Potenzmittel, glaube ich.
Ja, okay, das ist natürlich auch eine Sorge des Alltags, den vielleicht manche Männer kennen und dass sie gerne gelöst haben wollen. In deinem Text, der erschienen ist in der Science Notes, wirfst du die Frage auf, die ich mich auch gestellt habe, als ich den Text angefangen habe zu lesen: Warum geht Frau, wenn sie genervt ist oder wenn sie den Abend ausklingen lassen will, nicht einfach mit Freundinnen in die nächste Kneipe? Ja, warum eigentlich nicht?
Ja, es war absolut undenkbar. Ich habe dazu ein Interview geführt mit einem Kulturanthropologen, der die Kulturgeschichte des Alkohols geschrieben hat. Das war wahnsinnig spannend, darüber würde ich gerne mal was Längeres machen. Es gab immer wieder, also er erzählte so vom Mittelalter, wo man problemlos in der Schenke gehen konnte und Wein bestellen, also ich sage Mann, die Frau. Und diese Freiheiten wurden immer wieder diskutiert, immer wieder kassiert und die Frau wurde immer wieder mal zwischendurch eingeengt und domestiziert. Und gut, wir kennen das ja alle aus Babylon, Berlin, gerade wieder in den 20er Jahren durfte getrunken werden. Da gab es Frauen, die ausgingen. Im Dritten Reich wurde die Frau wieder zur Hausfrau. Und als die Zeit vorbei war, blieben diese Moralvorstellungen erstmal. Das heißt, Frauen konnten einfach nicht rausgehen und was trinken gehen. Das heißt, wenn sie es gemacht haben, wurden sie massiv schief angeguckt. Und wer wollte schon schief angeguckt werden?
Und die Alternative war dann, man geht, wo wurde das eigentlich verkauft, das Frauengold? In der Apotheke oder wo ging man da hin, um sich das zu besorgen?
In der Apotheke.
Geil. Kokain früher doch auch mal in Apotheken verkauft wurde.
Ja, natürlich. Also, genau. Ja. In der Apotheke, in der Drogerie, im Reformhaus. Also man tingelte da so rum und holte sich hier eine Flasche und da eine Flasche, wenn man sich's leisten konnte. Mhm. Also dieser Schnaps, der hat damals um die 20 Mark gekostet. Das war ganz schön viel.
Das ist ja für eine kleine Flasche, nehme ich mal an. Das war dann wahrscheinlich nicht 1,5 Liter im Kanister.
Nee, ich hab's mal nachgeschaut. Es war auch nicht so wenig, aber es war trotzdem ein recht stolzer Preis dafür, also dass man durchaus Alkohol auch hätte billiger haben können.
Und genau, und dann tingelt man da halt hin, holt sich die Flasche und nimmt es dann halt beim Staubsaugen oder wann auch immer es gerade nötig ist. In deinem Text steht auch, das war die gleiche Zeit, in der Eierlikör auf der Sahnetorte sozusagen en vogue wurde oder beim Vanillepudding oder ich weiß nicht mehr genau wo. Also das heißt, der Alkoholkonsum wandert sozusagen aus öffentlichen Räumen wie in den 20ern dann vermehrt in den Haushalt einfach, um dort den und untertags.
Ja, untertags. Ich finde, man kann das auch wieder ganz schön sehen in, ich hatte mir mal irgendwann wieder, na, wie heißt das, Kudamm 56, 58, 59 angeschaut. Es ist ganz spannend, sich anzuschauen, wie die Frauen dort trinken. Also die Schwestern schenken sich das gegenseitig, also wirklich frisch verheiratet, neue Einbauküche. Die Schwester hat einen Kittelschurz an und bekommt von ihren Schwestern Frauengold mitgebracht, ganz typisch. Und also gerade in Kudamm 56 kann man sich das sehr schön anschauen. Die Frauen, die diese Zwänge akzeptieren und die schön zu Hause bleiben, die schenken sich gegenseitig Frauengold, was sie dann auch durchaus abends zusammen mal trinken und ja, bleiben in diesen Zwängen auch verhaftet. Und die eine Schwester, die so ein bisschen ausbricht, die den Rock'n'Roll hinterher für sich entdeckt, die trinkt tatsächlich den Sekt aus der Flasche auf der Straße und in aller mehr oder weniger Öffentlichkeit. Das ist dann so dieser gesellschaftliche Ausbruch.
Mhm. Du hast gerade schon ein paar Mal angedeutet, die Situation von Frauen. Vielleicht kannst du das nochmal einmal, ja, das Gesamtbild zeichnen sozusagen. Also was durften Frauen alles nicht, was heute mehr oder weniger selbstverständlich scheint in Deutschland?
Ach, ich glaube, wir haben da wirklich ganz, ganz viel vergessen, was zu dieser Zeit noch nicht. Hatte ja schon gesagt, Verträge durfte eine Frau nicht abschließen. Man durfte alleine keine Wohnung mieten, keinen Job anfangen, keinen Führerschein machen, nicht Auto fahren, Auto kaufen natürlich auch nicht, nicht wirklich Geld verdienen. Für all das brauchte man mehr oder weniger den Vormund. Und der Vormund, das war der Ehemann.
Wie hat sich diese Situation dann geändert oder wann hat sich die geändert?
Das hat sich so nach und nach geändert, aber ich glaube, wir sollten uns immer wieder mal daran erinnern, dass die Vergewaltigung in der Ehe erst in den 90er Jahren strafbar wurde.
Das heißt, vorher was bedeutet das, Vergewaltigung in der Ehe war vorher nicht strafbar?
War vorher nicht strafbar, das heißt, der Beischlaf mit und ohne Einwilligung der Frau zu Hause galt als eheliche Pflichterfüllung.
Das heißt, wenn sie in dem Falle jetzt gesagt hätte, heute nicht und ich will aber und hätte es mit Gewalt durchgesetzt, wäre das rechtlich vollkommen okay gewesen?
Natürlich.
Unglaublich.
Unglaublich.
Und das noch bis in die 90er?
Ich glaube 92 ging das raus.
Na, manche Sachen hat man wirklich, also ich jedenfalls, vergessen und da war mir gar nicht klar, dass das so lange die Situation so düster war. Und gut, in den 50ern war das ebenfalls so offensichtlich?
Ja, in den 50er, 60er, 70ern. Also das heißt ja nicht, dass es nicht wunderbare Familienkonstellationen auch gab. Aber das war die rechtliche Lage, das war die Realität.
Und glaubst du, eine Frage noch zu dem Thema, dass diese Idee, diese Marketing-Idee des Frauengolds als Beruhigungsmittel, als zum Ruhigstellen, auch sich zum sich selbst ruhigstellen vielleicht, hat das so funktioniert? Also haben sich Frauen dann wirklich damit den ganzen Tag zugesoffen, um die Situation zu ertragen? Also funktioniert sowas überhaupt?
Ach, ich weiß nicht, aber wenn ich mir so anschaue, es gibt ja immer wieder diesen Spruch von Mother's Little Helper, also die kleine Beruhigungspille, wenn wenn einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und die Kinder unmöglich sind und das Homeschooling und Corona und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob es nicht die Mechanismen immer wieder mal gibt. Ob es geklappt hat damals, ja, das Aufbegehren kam spät. Das kam ja erst mit der Studentenrevolte.
In dem Zusammenhang, die erste Rubrik.
Die Überraschung des Monats.
Was war für dich besonders überraschend bei dieser Recherche? Was hat dich total von den Socken gehauen? Womit hättest du gar nicht gerechnet?
Überrascht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich musste mich schon mal wieder so ein bisschen beschäftigen mit eben diesen Realitäten der Hausfrauen in den 50er, 60er, 70er Jahren. Die waren mir so nicht mehr präsent. Also natürlich, man hat schon mal irgendwo gehört, aber wie das dann wirklich war, hat mich doch zum Teil überrascht. Überrascht hat mich auch, ich hatte irgendwie dieses Thema Frauengold oder den Begriff Frauengold immer so ein bisschen im Hinterkopf. Also ich weiß nicht, wenn man alte Hefte durchblättert, da ist garantiert immer eine Frauengoldwerbung drin. Also diese wahnsinnig spießigen Bilder, da bleibt man eigentlich fast automatisch dran hängen. Aber vielen ist das überhaupt kein Begriff. Und das fand ich dann auch wieder auf eine andere Art und Weise überraschend, dass das so weg ist.
Mhm. Dass es so in Vergessenheit geraten ist.
Komplett.
Mhm. Wir haben ja immer auch ein zweites Thema im Podcast, nämlich die Frage, wie sind wir eigentlich vorgegangen bei der Recherche? Dazu würde ich gerne jetzt übergehen und dich fragen, wie bist du auf das Thema gekommen?
Wie bin ich auf das Thema gekommen? Also einmal wirklich, gut, es gab bei von Science Notes einen Themenaufruf zum Thema Frau. Ist mir erstmal nicht so richtig viel eingefallen, oder man denkt dann an berühmte Frauen, die ja vielleicht ausgebrochen sind aus den Konventionen in den verschiedenen Jahrhunderten, aber irgendwann fiel mir auf, nee, Frauengold, das ist es. Das ist einfach nochmal ein anderes Thema. Warum ist es mir eingefallen? Ich glaube, es hatte ein bisschen mit der Corona-Enge zu tun, in der ja auch das Thema wieder so ein bisschen aufkam, wie ist das eigentlich mit Frauen und Alkohol? Das ging viel durchs Social Media, hatte ich damals den Eindruck. Und als man nach dem ersten heftigen Lockdown wieder raus durfte, gab es zumindest in Berlin überall Aperol Spritz to go. Und man sah die Frauen draußen rumtingeln und Aperol Spritz to go trinken. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es ganz, ganz viel, nicht unbedingt mit Geselligkeit und schön wieder zusammenzukommen, zu tun hatte, sondern wirklich mit dem Schluck gegen diesen unglaublichen Stress und gegen diese Enge. Und natürlich sind unsere Umstände trotzdem komplett andere, aber da habe ich angefangen, so ein bisschen über das Thema nachzudenken. Wie war das eigentlich damals? Und der Vergleich wurde auch hier und da gezogen mit, ne, rutschen Frauen gerade wieder in eine Rolle, die sie eigentlich lange hinter sich gelassen hatten, einfach weil die große Selbstverständlichkeit da ist, dass man sich zu Hause um die Kinder, die Familie kümmert und den Job und alles Mögliche halt irgendwie nebenher schafft.
Das heißt, die Diskussion war aus deiner Sicht die, dass man gesagt hat, okay, die Kinder dürfen nicht in die Schule, Homeoffice ist da, wo es geht, auch angesagt, und wenn dann irgendjemand zu Hause bleibt, um die Kinder zu betreuen, dann ist das im Zweifelsfall wieder die Frau. Also wir rutschen wieder zurück in die alten Muster oder haben sie vielleicht auch nie verlassen.
Ja, vielleicht eine Mischung, wobei ich jetzt überhaupt nicht sagen möchte, dass das war für Väter, das war für Männer auch eine extrem harte Zeit. Natürlich, aber ich habe viele Situationen gesehen, in denen ja so dieses, ich meine gar nicht mal das bisschen Haushalt, aber so diese Selbstverständlichkeit, Homeschooling und Homeoffice, das hat ja schon beides Home im Namen, das lässt sich doch prima kombinieren. Ich glaube, dass es schon sehr viel damit zu tun hatte, dass viele Frauen es einfach gemacht haben.
Wie bist du dann vorgegangen? Also wie lief die Recherche im Text selbst? Zitierst du, glaube ich, zwei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eine Journalistin. Genau, hast du die interviewt oder wie bist du überhaupt vorgegangen?
Ich habe zwei Interviews geführt, das heißt, ich habe mehrere Gespräche geführt. Mit einem Suchtexperten habe ich mich länger unterhalten, über Tendenzen Frauen und Alkohol, Männer und Alkohol, Frauen und Beruhigungsmittel, Männer und Beruhigungsmittel. Und mit Gunther Hirschfelder, einem Kulturanthropologen, habe ich länger gesprochen, eben der die Kulturgeschichte des Alkohols geschrieben hat und darüber viel erzählt hat. Mit Alexandra Regiert, die promoviert über die Rolle über die Paarbeziehungen in der Nachkriegszeit. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. So dieses, die konnte mir nochmal sehr gut klar machen, wie dieser goldene Käfig aussah für die Frau damals. Und dass man sich mit Frauengold da eben das Gitter, das Gefängnis, das ein bisschen schön oder schummrig trinken konnte. Was habe ich noch gemacht? Ich habe zwei Bücher geschrieben. Es gibt ja im Augenblick auch gar nicht so wenige Sachen von Ex-Alkoholikern, die darüber schreiben, wie sie nüchtern wurden. Von Daniel Schreiber gibt es einen längeren Essay, Nüchtern hier heißt er. Und von Eva Bieriger eine längere Ausführung über auch Alkoholismus und Frauen im Wandel der Zeit. Und die hat eben auch sehr schön aufgedröselt, dass man heute viel beobachten kann, dass viele, viele Gesellschaftsgruppen weniger trinken als früher, dass aber erfolgreiche Frauen mehr trinken als früher. Und das zum Teil eben auch, um zu zeigen, ich kann's. Ich kann genauso trinken wie Männer. Und also schön ist der Schritt auch nicht.
Mhm. Das heißt, sie sagt, der Alkoholismus unter Frauen nimmt letztlich, oder Alkoholkonsum zumindest unter Frauen nimmt heutzutage zu.
Ja, also unter Frauen so 30, 35, 40, beruflich erfolgreich, wo dann der Drink auch mal schnell einen emanzipatorischen Anspruch hat.
Gerade das Gegenteil sozusagen, wenn man will, von dem Frauengold-Drink, aber vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie die Frau, die du gerade genannt hattest, die in der Serie Gudam 56 den Sekt aus der Flasche auf der Straße trinkt, oder? Also genau. So ein Symbol.
Weil ich es kann.
Mhm. Zeit für die zweite Rubrik.
Die Panne des Monats.
Die Panne des Monats. Was ist schiefgelaufen bei der Recherche?
Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so richtig schiefgelaufen, aber mir ist eine Sache aufgefallen, das fand ich ganz witzig. Ich habe länger über dieses Thema nachgedacht. Wenn ich länger über ein Thema nachdenke, spreche ich darüber auch mit ganz vielen Menschen. Und also nicht nur mit Kollegen, sondern mit Freunden, mit Bekannten, mit Freundinnen, mit allen möglichen Leuten. Ich habe sehr viel über Alkohol gesprochen in der Zeit und irgendwann fingen sie an, mich komisch anzuschauen.
Weil sie dachten, du sprichst über deine persönlichen
Probleme. Ich habe da ein kleines Problem, wobei ich ehrlich sagen muss, dass das die Beschäftigung mit dem Thema eher dazu führt, dass man überhaupt keine Lust mehr hat auf ein Glas Wein zum Essen.
Oder auf einen Jägermeister beim Podcast.
Zum Beispiel, ja.
Eine Frage noch dazu fällt mir gerade ein. Du hast ja mehrfach die Werbung genannt. Wie bist du, also wo hast du die Werbeanzeigen und Filmspots gefunden? Konntest du die irgendwo ansehen? Findet man die im Internet?
Die kann man einfach ganz simpel googeln. Also so einmal Frauengold-Werbung. Man findet dann auch noch andere ganz großartige Schmuckstücke, also so aus dem Bereich Putzmittel und so weiter. Aber Frauengold, wie gesagt, das kann ich sehr, sehr empfehlen.
Das ganze Thema, über das du schreibst, ist ja, also das Frauengold-Thema ist ja auf eine Art so, vielleicht bittersweet, ja, muss man schauen. Auf der einen Seite ist es lustig, weil es so absurd, oder eher absurd erscheint es uns vielleicht von heute. Also die Frau im goldenen Käfig, die es den Käfig schön trinkt mit Frauengold. Gold, allein der Name, also all das erscheint jetzt komplett absurd einfach heute und dadurch auch irgendwie lustig, aus dem Rahmen gefallen. Aber es hat, das ist ja auch sehr deutlich gemacht, diesen sehr ernsten Kern, nämlich die gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen, und das stößt einem ja bitter auf, und das finde ich, merkt man auch, oder diese Empörung fast, die dich da ergriffen hat, merkt man, finde ich, beim Lesen auch. Du schreibst es aber mit so einer humoresken Note. Warum hast du das gemacht?
Ich habe mir natürlich überlegt, was für einen Ton schlage ich da an. Also es ist ein ernstes Thema, aber es ist gerade, wenn man, gut, ich habe jetzt schon häufig über diese Werbung gesprochen, es war ja auch ein bisschen die Initialzündung. Wenn man sich das anschaut, das ist so Realsatire, wie diese Muttis mit ihren gedrehten Locken. Also die müssen einen halben Tag einfach schon für diese Frisur aufwenden. Und mit ihrer gestärkten Hausschürze zu Hause rumwirbeln und den Braten machen und die Spitzendeckchen zurechtziehen. Und dann kommt Papi nach Hause und der sieht einfach aus wie Papi, könnte ihr Vater sein. Und hat eine Glatze und ist dick und hat Hosenträger, und dann schubst der in seiner Dusseligkeit eine Vase vom Tisch, und es ist so übertrieben. Man hat in dem Moment entweder die Möglichkeit wegzurennen oder darüber zu lachen. Natürlich ist es ein bitteres Lachen, aber ich glaube, in dem Thema steckt schon sehr, sehr viel, wo man mit Humor ein bisschen weiterkommt als mit dem Zeigefinger.
Wie bist du da vorgegangen? Also man erkennt bei dir zum Beispiel wiederkehrende humorvolle Elemente, zum Beispiel beschreibst du solche absurden Situationen wie die gerade aus der Werbung und kommentierst es dann immer mit einem Prost. Aber wie macht man das, wenn man jetzt selber sagt, okay, ich will auch mit mehr Humor schreiben, wie kann man das machen? Hast du da einen Tipp?
Ich glaube, ganz oft ist beim Schreiben mit Humor wichtig, sich zu überlegen, gut, liegt der Humor selbst schon im Thema angelegt? Und ich fand jetzt in dieser Werbung, also gerade so Situationen, Frau ist im Delikatessladen und es gibt keine Kapern und sie dreht voll durch. Kapern, ich bitte dich. Also ich mag Kapern, ich habe nichts gegen Kapern, überhaupt nicht. Aber dann trinkt sie ein kleines Frauengold und dann sieht sie, ach ja, dann mache ich das eben anders. Ich finde, dazu kann man schon nichts anderes sagen als Prost. Aber in dem Fall war das Prost für mich eine Möglichkeit, das zu gliedern. oft, wenn ich denke, da möchte ich jetzt ein bisschen eine andere Ebene reinbringen, versuche ich Dinge zu kombinieren, die eigentlich erstmal auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Dadurch entsteht ganz oft so eine gewisse Komik. In dem Fall war das gar nicht notwendig. Da reichte es wirklich, die Sachen so genau zu beschreiben, wie sie waren, wie diese Mechanismen auch waren. Und schon das hatte so viel Komik in sich. Und ich mag auch sehr gerne diese eine Stelle. Da geht es um Emanzipation. Also wenn in den 70er, 80er Jahren die Frauen wieder rausgehen können, sich wirklich treffen und ein Glas Wein zusammen trinken, da liegt es nahe zu sagen, super, das war der Akt der Emanzipation, wir waren wieder so frei wie im Mittelalter.
Mm.
Kann man drüber lachen, kann einem auch im Hals stecken bleiben.
Steckt einem auch, bleibt einem, glaube ich, ein bisschen im Hals stecken, ja. Okay, also in dem Fall liegt es im Thema, die Komik, also aus der heutigen Sicht, als Realsatire hast du es gerade bezeichnet, das trifft es vielleicht am besten. Da reicht es also, dass diese Absurditäten genau zu beschreiben, um diese Realsatire auch rauszubringen. Kann man allen Themen mit Humor näher kommen oder bietet sich das bei bestimmten Themen besonders an?
Nee, ich glaube, es gibt schon viele Themen, da verbietet sich jeder Witz. Aber ich glaube, dass es ganz vielen Themen, also doch, ich glaube, bei vielen Themen würde ich mir manchmal mehr Leichtigkeit, mehr erzählerische Leichtigkeit, mehr Humor im Text wünschen. Wer sagt denn, dass man Wissen immer nur trocken und so vermitteln kann? Ist ja nicht so, wenn man Geschichten erzählt. Sie bleiben besser im Kopf, wenn wir ein bisschen darüber gelacht haben.
Und wenn die Humor dann nicht so im Thema liegt, also wie hält man die Balance zwischen das Thema lächerlich machen und nicht ernst nehmen, aber gleichzeitig diese Leichtigkeit rüberzubringen? Wie kriegt man das hin?
Ich glaube, dafür habe ich kein Rezept. Ich würde immer, also wenn ich einen Zweifel hätte, ob das so funktioniert mit dem Humor und dem Thema, ich bin dann immer ganz, ganz frech und erzähle es einem Kollegen oder einer Kollegin. Und wenn die darüber lachen müssen oder wenn die verstehen, warum ich das Thema mit Humor erzählen möchte, ich erzähle ja auch nicht jedes Thema mit Humor, dann glaube ich, ist es, ja, dann passt es.
Zum Abschluss der Episode eine letzte Rubrik, nämlich
die offene Frage.
Was ist offen geblieben, Carola? Welche Frage ist noch zu beantworten, obwohl du dich schon so intensiv jetzt mit dem Thema beschäftigt hast oder vielleicht auch gerade, weil du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigt hast? Was würdest du gerne noch wissen, abgesehen davon, wie der Drink schmeckt?
Ich glaube, wie der Drink schmeckt, möchte ich wirklich absolut nicht
mehr
wissen.
Meine offene Frage.
Das wäre deine offene Frage. Wir können ja da mal ein bisschen experimentieren. Nein, welche Frage ist offen geblieben? Ich frage mich, könnte sowas wieder passieren? Also rutschen wir da wieder rein? Oder warum rutscht man immer wieder in so eine Falle? Also ich glaube, dass diese enge Zeit der Corona-Lockdowns da ein ganz interessantes... da waren ganz interessante Beobachtungen möglich. Und ich habe zum Beispiel in der Zeit immer wieder gedacht, dass diese ganzen Achtsamkeitstipps, die man auf einmal wieder bekam, von allen Seiten Achtsamkeitstipps, dass das schon auch so ein bisschen eine Möglichkeit war, jetzt dreh mal schön nicht durch, jetzt beschwer dich mal nicht, hier sind 3 Atemtipps und mach ein bisschen Yoga und dann geht das schon wieder. Also dass man schon auch wieder versucht, Frauen, auch Männer natürlich, wir sahen es irgendwie in allen Zeitschriften, in allen in allen Medien wurden Achtsamkeitstipps verbreitet. Und da habe ich mich schon auch manchmal ein bisschen gefragt, ist das vielleicht das neue Frauengeld? Gold, also atme es weg und es ist nicht mehr so schlimm.
Interessante Frage, ja. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Interesse an dieser Folge von Über Geschichte, diesmal zu Carolas Geschichte über Frauengold, einem Tonikum in Anführungszeichen, also einem Likör in Wahrheit, gerichtet und adressiert an die Hausfrau der 50er und 60er Jahre, die sich damit den Alltag schön trinken sollte, um ja nicht an ihren Gitterstäben zu rütteln. Der Text ist erschienen in der Zeitschrift Science Notes, und zwar in der Ausgabe Nummer 9 zum Thema Frauen, und den Link zu dieser Zeitschrift, den findet ihr in den Shownotes. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen. In dem Fall abonniert doch einfach Über Geschichte. Und falls ihr jemanden kennt, der oder dem diese Episode besonders gefallen könnte, leitet sie ihm doch einfach weiter. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns auch über euer Feedback, über Lob, Kritik und Kommentare, am besten über Twitter. Unser Name dort ist Übergeschichte, also wie Übergeschichte, bloß mit U statt Ü. Übergeschichte erscheint bei den Riff-Reportern, das ist eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten. Und dort findet ihr jede Menge interessanter Hintergrundberichte zu aktuellen Themen aus Wissenschaft, aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt doch einfach ein Riff-Reporter-Abo ab. Das gibt schon ab 8 Euro. Und den Link zu den Riff-Reportern, den findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich bin Tobias Sauer und sage danke und bis bald.
Ich bin Carola Dorn und ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.